Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Der Waffenstillstand. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Ich will beginnen mit den bekannt gewordenen Details des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Dann Neuigkeiten zu den anderen Besetzungen Israels im Libanon und Syrien berichten und schließlich mit einer Aussicht für Palästina enden. Bereits früher berichtete ich, dass das Mitte Januar langsam als greifbar erscheinende Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas nichts anderes ist, als was seit Dezember 2023 von der Hamas akzeptiert, aber von Netanyahu 13 Monate lang verzögert worden war. Es ging der Regierung niemals um die Geiseln. Die Jerusalem Post berichtete, was in Deutschland eher unaussprechlich war. Der katarische Premierminister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani hatte deutlich gemacht, dass es sich um das gleiche Vertragskonstrukt handelte, welches seit Dezember 2023 vorlag. Er bestätigte indirekt, dass die jetzige Einigung aufgrund des Drucks von Trump erfolgte. Zitat: Wir glauben, dass Präsident Trump einen größeren Einfluss auf die Region haben kann. Steve Witkoff hat bei diesen Verhandlungen Führungsstärke bewiesen. Wir sehen, wie er für ein Abkommen gekämpft hat. Zitat Ende. Der israelische Journalist Ronen Bergmann drückte es noch drastischer aus. Zitat: Wie oft haben Sie gehört, dass die Hamas keinen Deal will? Diese Aussage war jedes Mal, wenn Sie sie hörten, eine Lüge. Es gibt eine große Zahl von Entführten, die aufgrund der Aktionen der IDF gestorben sind. Zitat Ende. Leider erwähnt auch er mit keinem Wort die Toten, die Zerstörungen, das Leid der Palästinenser, das durch diese Verzögerungstaktik Netanjahus entstanden war. Aber immerhin dürfte das Verhalten Trumps einen Hinweis darauf geben, dass Netanjahu einmal als Bauernopfer durch Israel an ein internationales Gericht ausgeliefert wird. Der ausscheidende US-Präsident Biden allerdings stellte sich selbst in seiner Abschiedsrede an die Nation als den Macher dar und reklamierte den Erfolg des Waffenstillstands und die Freilassung der israelischen Geiseln für sich. Obwohl das Gegenteil der Fall war. Denn erst seit 95% Gazas zerstört war und nun der neue Präsident Trump Drohungen im Prinzip gegen beide Parteien ausgesprochen hatte, war Bewegung in die Akzeptanz eines Waffenstillstandes durch Israel gekommen. Dummerweise für Biden war am gleichen Tag ein Artikel in ProPublica erschienen, der sehr ausführlich das Versagen der beiden Regierungen zur Schlichtung des Gaza-Konfliktes beschrieb. Brad Murphy berichtete seine Erfahrungen aus dem Außenministerium und versucht zu erklären, warum die Regierung Biden Israel den Horror von Gaza hat durchgehen lassen und sogar aktiv unterstützte. Seit dem 7. Oktober 2023 haben Biden und Außenminister Blinken aus humanitären Gründen wiederholt Grenzen gezogen, die die Israelis angeblich nicht überschreiten durften, erklärt der Autor. Die israelischen Streitkräfte hätten sich in keinem Fall dafür interessiert und nie habe es irgendwelche Konsequenzen gegeben. Anhand durchgesickerter Dokumente und Interviews rekonstruierte der Autor und seine Co-Autoren Szenen aus dem Inneren der Regierung, in denen Diplomaten und Experten wiederholt versuchten und scheiterten, die Politik zu ändern, Israel zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei war die interne Meinung vieler Beamten klar. Zitat: Dies ist die Menschenrechtsgräueltat unserer Zeit. Zitat Ende, zitiert Murphy einen hochrangigen Beamten des Außenministeriums. Zitat: Ich arbeite für die Abteilung, die für diese Politik verantwortlich ist. Ich habe mich hierfür angemeldet. Ich verdiene dafür kein Mitleid. Zitat Ende. Im November 2024, so der Bericht weiter, hatten sich Menschenrechtsvertreter des US-Außenministeriums mit einem von Blinkens ranghöchsten Vertretern getroffen und die Regierung förmlich angefleht, ihre Drohung wahrzumachen und Israel wegen der Blockierung humanitärer Hilfe die Waffenlieferungen zu kürzen. Aber wieder passierte nichts. Im Prinzip hatte die Regierung ihre eigenen internen Experten ignoriert, ja ging sogar hart gegen Lecks und mögliche Whistleblower vor. Einige Menschenrechtsvertreter, so der Autor, sagten, sie seien daran gehindert worden, Beweisen für israelische Menschenrechtsverletzungen nachzugehen. Diesen Experten zufolge führte Bidens Untätigkeit dazu, dass weitverbreitete Menschenrechtsverletzungen, darunter die Blockierung von Hilfslieferungen, trotz ausdrücklicher Warnungen der USA ohne Konsequenzen blieben. Schließlich sei Israel kritisches Material als geheim eingestuft worden, um seine Veröffentlichung kriminalisieren zu lassen. Dieses Verhalten hatte äußerst negative Auswirkungen auf das Image der USA in der Welt. Aber trotzdem wurden weiter systematisch Nachrichten in den USA verfärbt, verdreht, geframed. so verteilte die Leitung des Außenministeriums die Liste der verbotenen Wörter des Nationalen Sicherheitsrates an Regierungsmitarbeiter, die an Berichten und Präsentationen arbeiteten. Sie durften zum Beispiel nicht palästinensische Einwohner Jerusalems sagen, sondern mussten den Begriff nicht israelische Einwohner Jerusalems verwenden. Zitat: Regierungsvertreter für Menschenrechte sagten, die Systeme seien so kompliziert, dass sie in vielerlei Hinsicht versagen würden. So sei es ihnen nicht einmal erlaubt, mit einigen der palästinensischen Organisationen, die Beweise für Menschenrechtsverletzungen sammeln, zu kommunizieren. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Israelis einige dieser Gruppen als Terrororganisationen eingestuft und praktisch auf eine schwarze Liste gesetzt haben. Bei all diesen Gruppen handelte es sich im Grunde um die wichtigsten Menschenrechtsorganisationen und wir hatten nicht die Möglichkeit, uns mit ihnen zu treffen, erzählte mir ein anderer Botschaftsbeamter. Sehen Sie sich an, was geschah, nachdem ein 15-jähriger palästinensischer Junge sagte, er sei in Gewahrsam vergewaltigt worden. Israel durchsuchte die gemeinnützige Organisation, die seine Aussage zuerst aufgenommen hatte, und bezeichnete sie als terroristische Organisation. Dieser Schritt hatte alles zu den Vorwürfen praktisch eingefroren. Zitat Ende. Murphy erklärte, dass der Versuch eines Gesprächs mit dem NSC vor Veröffentlichung des Artikels abgelehnt worden war. Allerdings sei weiter immer wieder behauptet worden, Israel benötige die Waffen und Bomben, um sich zu schützen, sich zu verteidigen. Aber Netanyahu hatte am 15. Januar scheinbar in seinem Kampf gegen den Waffenstillstand noch nicht aufgegeben. Er behauptete, dass die Hamas im letzten Augenblick noch etwas verlangt hätte, was die Regierung nicht akzeptieren könne. Angeblich, Zitat, um Zugeständnisse in letzter Minute zu erpressen, Zitat Ende. Es war ein verzweifelter Versuch, den Völkermord doch noch ein paar Wochen weiterführen zu können, nachdem die IDF gerade eine taktische Niederlage einstecken musste und bekannt geworden war, dass die Hamas so stark war wie zu Beginn der Zerstörung von Gaza. Aber die Hamas hatte ein solches Verhalten vermutlich erwartet und dementierte umgehend. Itzhak Arishk, ein Mitglied des Politikbüros der Hamas, erklärte, keine zusätzlichen Forderungen zu stellen und weiter zu den verabredeten Regelungen zu stehen. Zitat: Netanyahus Behauptung, die Bewegung sei von den Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens abgewichen, entbehrt jeder Grundlage. Die Besatzungsmacht möchte in einem kritischen Moment einen Spannungszustand schaffen und wir fordern, dass sie zur Umsetzung des Abkommens verpflichtet wird. Zitat Ende. Nun schauen wir uns an, was über den Waffenstillstand bekannt geworden war. Zwischen den drei Parteien, Hamas und Israel, wurde ein dauerhafter Frieden vereinbart, wobei während des gesamten Prozesses fortlaufende Verhandlungen vorgeschrieben waren. Zu keinem Zeitpunkt zwischen dem ersten, zweiten und dritten Teil sollte es einer der Parteien gestattet sein, die Feindseligkeiten wieder aufzunehmen. Im Rahmen der Vereinbarung sollte die Hälfte der zu lebenslanger Haft verurteilten palästinensischen Häftlinge freigelassen werden, zunächst 250 Personen. Die erste Phase des Abkommens beinhaltete den vollständigen Abzug aller israelischen Besatzungstruppen aus den bewohnten Gebieten. Dazu gehörte ein vollständiger Rückzug aus der Al-Rashid-Straße und Nizarim, ein Rückzug, der sich innerhalb der ersten 7 Tage bis zur Salah al-Din-Straße erstrecken sollte. Gleichzeitig sollte ein schrittweiser Rückzug aus dem Philadelphia-Korridor erfolgen. Am 50. Tag, so die Vereinbarung, sollten die israelischen Besatzungstruppen ihren Rückzug aus dem Philadelphia-Korridor abschließen. Darüber hinaus sollte am 7. Tag unter der Aufsicht Katars und Ägyptens der Prozess der Rückführung palästinensischer Flüchtlinge in die nördlichen Gebiete des Gazastreifens beginnen. Vereinbart wurde, dass täglich 600 Lastwagen mit humanitärer Hilfe Zugang zum Gazastreifen gewährt werden sollte. Schließlich müssten immer noch ca. 2 Millionen Menschen ohne jede Infrastruktur versorgt werden. Darüber hinaus sollte das den Gazastreifen belagernde Israel 50 mit Öl und Gas beladene Lastwagen die Einfahrt gestatten, neben anderen Lastwagen die provisorische Fertighäuser und Zelte zur Unterbringung Hunderttausender vertriebener Flüchtlinge liefern. Die Hamas sollte in dieser ersten Phase 33 israelische Gefangene freilassen. Teil 2, so hörte man, sollte wesentlich komplizierter werden, da hier hochrangige Israelis gegen mehr palästinensische Gefangene ausgetauscht werden sollten und es zu weiteren israelischen Rückzügen und Zugeständnissen kommen müsste. Am 16. Januar kam schließlich die Alarmmeldung, dass Netanyahu den Waffenstillstand im letzten Moment torpediert hätte, indem er neue Forderungen vorbrachte. Die Jerusalem Post berichtete, dass Netanyahu erklärte, dass die IDF im Philadelphia-Korridor bleiben würde, was natürlich ein Verstoß gegen den Waffenstillstand bedeutete, noch bevor er in Kraft getreten war. Und Minister Smotrich rief am gleichen Tag dazu auf, die Angriffe gegen Gaza mit noch größerer Macht wieder aufzunehmen. Unterstützung erhalten diese Meldungen durch die deutsche Außenministerin, wie NTV berichtete, Zitat: Bei einem Außenministertreffen in Luxemburg stellten sich Länder wie Spanien, Slowenien und Irland hinter Forderungen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Kollegen aus Ländern wie Österreich und Tschechien wollten sich dem jedoch nicht anschließen. Zitat Ende. Derweil erklärte der Jemen, sofort die Passage im Roten Meer auch für Schiffe, die von und nach Israel fahren, wieder zu öffnen, sobald der Waffenstillstand in Kraft getreten ist. Der Widerstand der rechtsextremen Regierung Netanyahu ist verständlich. Schauen wir uns an, mit welchen Zielen die Regierung die Bombardierungen begann. Erstens, Hamas sollte vollständig vernichtet werden. Wie wir aus berufenem Munde erfuhren, hatte die Hamas aber die gleiche Stärke wie zu Beginn der Kämpfe, weil der Zufluss zum Widerstand durch die Massaker und Gräueltaten der Israelis zu Hamas kaum zu bewältigen gewesen waren. Zweitens, alle Geiseln lebend zurückholen. Leider waren viele Geiseln durch die IDF selbst getötet worden. Nicht nur durch Bombardierungen, sondern auch durch Erschießen von Menschen in Unterwäsche und mit weißer Fahne, die für palästinensische Zivilisten gehalten wurden. Keine einzige Geisel wurde durch die Hamas getötet. Drittens, der Gazastreifen sollte vollständig geräumt werden. Der Waffenstillstand sah aber die Rückkehr der Palästinenser vor. Die bereits vorbereiteten Kaufverträge für Siedlungen würden dann wohl kaum realisiert werden können. Viertens, Gaza sollte mit Siedlern vollkommen neu besiedelt werden. Das wird durch die Rückkehr der Palästinenser und dem Abzug der IDF kaum möglich sein. Stattdessen drohte nun ein Urteil des IGH, welches man bereits deutlich aufgrund des ersten beratenden Urteils in Richtung UN-Generalversammlung erkennen konnte. Ein Urteil, das sofortige Aufgabe der Besatzung, also auch die Aufgabe der Blockade des Gazastreifens, enthalten wird. Und die Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant dürften erst der Anfang der Verfolgung der Kriegsverbrechen in Gaza gewesen sein. Tausende von Anzeigen lagen dem Gericht im Januar vor, bestens dokumentiert, zum großen Teil durch Videos und Fotos, welche die Täter selbst veröffentlicht hatten. Sollte das Gericht sich jedoch aufgrund der neuen Präsidentin und des Drucks der Kolonialstaaten auflösen, würde ein neues Gericht seinen Platz einnehmen. Außerdem wurde das Image Israels weltweit deutlich beschädigt und, so war zu erwarten, würde das noch einmal deutlich stärker beschädigt werden, wenn die ersten ausländischen Journalisten die Erlaubnis erhalten, nach Gaza zu gehen und mit den Menschen zu sprechen. Die oben genannten Punkte und die offensichtliche Freude der Palästinenser über den Waffenstillstand führten in der israelischen Gesellschaft zu dem Gefühl, den Krieg verloren zu haben. Und das trotz der verheerenden Vernichtung, des Leides, den die Besatzungsarmee den Palästinensern zugefügt hatte. Und deutsche Medien repetierten brav die Propaganda Israels, ohne auch nur einmal irgendwo nachzufragen. Sie behaupteten fälschlicherweise, die Hamas mache einen Rückzieher von den Waffenruhe-Details. Weitgehend unberichtet blieb, dass Netanyahus Partner von der Partei Religiöser Zionismus nur Phase 1 unterstützten und danach den Genozid fortsetzen wollten. Unberührt vom kommenden Waffenstillstand flog die israelische Luftwaffe schwere Luftangriffe in mehreren Gebieten Gazas, geradezu, als ob sie noch schnell die restlichen 5% bisher unbeschädigten Gebäude noch abräumen wollten. Im Internet tauchten am 17. Januar Vermutungen auf, dass der noch zu inaugurierende Präsident Trump mit Netanyahu eine Nebenvereinbarung habe, demnach nach der Freilassung aller Geiseln Netanyahu freie Hand erhalten werde, mit dem Völkermord weiter fortzufahren. Es war kaum wahrscheinlich, dass es eine formale Vereinbarung gab, aber die bisherigen Erfahrungen mit der US-Regierung und Israel hatten aufgezeigt, dass es durchaus möglich war, dass Netanyahu nach der Freilassung der Geiseln einen Grund finden würde, um seinen rechtsextremistischen Kabinettskollegen wieder freie Hand zu geben, um zurück in die Trümmer von Gaza vorzudringen, ebenso wie möglicherweise den Rest des besetzten palästinensischen Gebietes so zu behandeln, wie gerade in Gaza gesehen. Schließlich war schon angekündigt worden, dass die Westbank wie Gaza behandelt werde. Kleine Anmerkung: Die freigelassenen palästinensischen Gefangenen waren auch Geiseln. Fast alle wurden lange vor dem 7. Oktober 2023 verhaftet und waren zum großen Teil ohne Verurteilungen in Haft, teilweise in Foltergefängnissen festgehalten worden. Wie ein israelischer Beamter bemerkte, Zitat, es ist wichtig zu verstehen, dass wir für die Rückkehr der Geiseln diese Gefangenen benötigen, also halten wir sie bis zum Deal fest. Im Moment sind sie strategisches Kapital für die IDF. Zitat Ende. Wenn dies nicht die Beschreibung von Geiselnahme war, was ist es dann? Dass zumindest die erste Phase des Waffenstillstandes realisiert werde, das wurde in der Nacht des 16. auf den 17. Januar klar, als der rechtsextreme Minister Ben-Gvir seiner Partei aus der Regierung abzog, nicht ohne zu erklären, dass sie wieder Teil des Kabinetts werden wollten, sobald die Angriffe gegen Gaza wieder aufgenommen werden. Zitat: Wenn der Krieg gegen die Hamas mit aller Kraft wieder aufgenommen wird, um seine entscheidenden und noch nicht erfüllten Ziele zu erreichen, werden wir zur Regierung zurückkehren, fügte Ben-Gvir hinzu. Ben-Gvir nannte den Waffenstillstandsvertrag rücksichtslos. Er beinhaltet die Freilassung von hunderten mörderischen Terroristen, die Rückkehr von tausenden Terroristen in den nördlichen Gazastreifen, einen Rückzug aus der Philadelphia-Achse und eine Einstellung der Kämpfe, sagte er und fügte hinzu, dass der Vertrag nicht die Freilassung aller Geiseln vorsehe. Zitat Ende. Ben-Gvir meinte, dass nur jedwede Verhinderung von humanitärer Hilfe, das Vorenthalten von Strom und Wasser und weitere Kämpfe zur Freilassung aller Geiseln führen könne. Die Likud-Partei allerdings, so der Artikel in Haaretz, habe gesagt, dass der Waffenstillstand es Israel erlaube, Zitat, zurück in die Kämpfe einzutreten, unter der Garantie der USA, dadurch die Waffen und Kampfmittel zu erhalten, die es braucht, die Zahl der freizulassenden lebenden Geiseln zu maximieren, die volle Kontrolle über den Philadelphia-Korridor und den Sicherheitspuffer, der den gesamten Gazastreifen umgibt, zu behalten und dramatische Sicherheitsgewinne zu erzielen, die Israels Sicherheit für Generationen gewährleisten werden. Zitat Ende. Was genau die Befürchtungen bestätigte, welche weiter oben genannt wurden, nämlich dass Israel schnell einen Vorwand finden werde, um Gaza für seine Siedler endgültig zu räumen. In der Nacht zum 18. Januar wurde die Liste der von Israel ausgetauschten Geiseln bekannt. Zunächst wurden unterschiedliche Zahlen verbreitet. Die Arab News schließlich sprach von 95 Geiseln Israels, die ab Sonntag freigelassen werden sollten. Davon waren 69 Frauen, 16 Männer und 10 Minderjährige. Der jüngste Gefangene sei 16 Jahre alt. Unter den Frauen finden sich auch Khalida Yarar, eine linke Abgeordnete im palästinensischen Parlament, über die ich in früheren Büchern schon ausführlich geschrieben hatte. Sie wurde über Jahre immer wieder inhaftiert und wurde beschuldigt, Teil einer Terrorgruppe zu sein, weil ihre palästinensische Partei als solche von Israel, der EU und den USA gelistet wurde. Die inzwischen 60-Jährige wurde seit 1967 immer wieder verhaftet, wurde nie angeklagt und nur jeweils für wenige Tage auf freiem Fuß gelassen. Sie ist die vielleicht wichtigste linke, nicht religiös motivierte Freiheitskämpferin Palästinas. Allerdings vergleichen sie die Bilder, die etwas später in diesem Bericht zur Sprache kommen, von ihr vor der letzten Inhaftnahme und bei der Freilassung etwas später in diesem Bericht. Aus Kreisen der Hamas berichtete die Arab News, würden mit der ersten Gruppe der Gefangenen 3 israelische Soldatinnen ausgetauscht werden. Der Artikel erklärt aber, dass die ersten 3 weiblichen Namen weiblichen Israelis gehörten, welche nicht im aktiven Militärdienst Israels waren. Die Hamas sehe jeden Israeli, der die Wehrpflicht absolviert hatte und an dem Besatzungsregime teilnahm, als Teil der Streitkräfte an, da sie jederzeit wieder in Reserveeinheiten einberufen werden können. Andere Quellen wichen von den Angaben ab. Demnach sollten 79 Palästinenser freikommen, die nicht wegen eines Verbrechens verurteilt wurden, und 27 wurden aus der sogenannten Verwaltungshaft entlassen. Das ist eine israelische Vorsorgeinhaftierung, wenn befürchtet wird, dass jemand straffällig im Sinne der israelischen Besatzungsgesetze werden könnte. Manche Häftlinge in Verwaltungshaft wurden bereits über Jahre, in Einzelfällen Jahrzehnten, durch ständige Verlängerung der Haft festgehalten und teilweise gefoltert. Am Ende hatte Netanyahu den Waffenstillstand nur um wenige Stunden verzögert, indem er erklärte, dass Hamas die Namen von 3 Gefangenen, die freigelassen werden sollten, nicht übermittelt habe, weshalb der Waffenstillstand nicht eintrete. Das hatte natürlich einen trickreichen Hintergrund. Entgegen den Vereinbarungen kreisten Überwachungsdrohnen und flogen Aufklärungs- bzw. Flugzeuge mit Mitteln der elektronischen Kampfführung in der Nähe von Gaza. Und es wurde immer noch bombardiert. Hamas-Zellen waren dezentral organisiert auf sich gestellt. Sobald sie kommunizierten, wurden sie geortet und gaben ihren Standort preis. Das heißt, die Gruppe, welche die drei gefangenen Israelis versorgte, lief Gefahr, durch Übermittlung ihrer Namen den eigenen Standort zu verraten und eine Bombardierung durch Israel zu riskieren und damit auch das Leben der Geiseln. Aber lebende Gefangene waren für die Hamas Gold wert. Nur durch sie konnten sie Palästinenser aus Gefängnissen freipressen, die oft seit Jahren, manche Jahrzehnte, nicht selten ohne Anklage, in Haft gehalten und auch gefoltert wurden. Die Zelle übermittelte dann doch die Namen und es gab keinen Grund mehr, den Waffenstillstand weiter zu verzögern. Was bedeutet der Waffenstillstand in der Praxis? Unmittelbar nachdem man relativ sicher war, dass es nun endlich zu einem Waffenstillstand kommen würde, aber die offizielle Unterzeichnung noch nicht stattgefunden hatte, bombardierte Israel immer noch Krankenhäuser, Behelfsunterkünfte, Zelte. Der Waffenstillstand sollte ja erst am Sonntag, den 19. Januar, beginnen. Und natürlich wurden auch die Möglichkeiten der Palästinenser in Gaza, Mobiltelefonie zu nutzen, um Bilder in die Welt zu schicken, noch einmal zerstört. Diesmal die Anlagen, welche sich auf einem bereits stark beschädigten Gebäude befanden und doch noch irgendwie Nachrichten verbreiten konnten. Nun konnten die Palästinenser also auch nicht mehr erfahren, wo die Bomben Israels trotz Waffenstillstand einschlugen. Nach 112, gezielt durch Israel zwischen dem 7. Oktober 2023 und 7. April 2024 getöteten Journalisten, manche sprechen inzwischen von 300, teilweise mit den Familien, die natürlich alle Hamas waren, und den vorherigen weniger erfolgreichen Bomben, war dies allerdings die logische Folge. Von der Freilassung Israels waren Hunderte von Mitarbeitern des palästinensischen Gesundheitswesens nicht betroffen. Sicher war nur, dass mindestens zwei bereits durch Folter zu Tode gekommen waren. Zitat: Unterdessen erinnerte der deutsche Ableger von Amnesty International am Dienstag an das Schicksal des palästinensischen Arztes Hussam Abu Safija, der am 27. Dezember neben weiteren Krankenhausangestellten und Patienten vom israelischen Militär aus dem Kaval Advan Krankenhaus in Beit Lachia entführt worden war. Das Foto des Arztes, der in einer ausgebombten Trümmerlandschaft auf einen israelischen Panzer zuläuft, ging als Symbol um die Welt. Durch die Razzia wurde das Krankenhaus, die letzte größere funktionierende medizinische Einrichtung im Gouvernement Nordgaza, außer Betrieb gesetzt, heißt es in einer Erklärung der Menschenrechtsorganisation, in der gefordert wird, dass Abu Safija unverzüglich freigelassen werden soll. Zitat Ende. Hier endet das Format des Podcasts, aber als Anhang findet sich ein Text, der das Bild kurz nach dem Beginn des Waffenstillstandes in Gaza vervollständigt.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.